lasst uns aufhören, Sachen zu verschieben oder zu sagen, ach, das machen wir nächstes Jahr oder das passt jetzt nicht, in 2 Jahren ist ja dann dieses oder jenes. Ich habe so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass man denkt, hätte ich doch die eine Gelegenheit, wo man das und das so gemeinsam hätte machen können, hätte ich doch gemacht, weil jetzt geht es gerade gar nicht und vermutlich geht es irgendwann überhaupt nicht mehr. Die Erfahrung habe ich so oft gemacht, dass ich wirklich immer dazu auffordere zu sagen, wir machen das jetzt, Schluss mit der Aufschieberei. Und mit jedem Tag, den ich älter werde, ärgere ich mich, weil ich irgendeine Sache immer noch nicht in Angriff genommen habe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Trepper, ein Kabarettist und Comedian, der dafür bekannt ist, besonders dämliche Schlagertexte genussvoll zu sezieren und sich fast bis zur Erschöpfung über den alltäglichen Wahnsinn im Kleinen und im Großen aufzuregen. Kultstatus genießt Wolfgang Trepper spätestens seit dem Start der Show Nutten, Koks und frische Erdbeeren, mit der er gemeinsam mit Schlager-Ikone Mary Rose seit 2015 die Fans begeistert. In diesem Jahr steht Wolfgang so oft auf der Bühne wie selten zuvor. Zum einen erneut an der Seite von Mary in der finalen Deutschlandrunde von Noch mehr Nutten, noch mehr Koks, Scheiß auf die Erdbeeren, zum anderen mit seinem Soloprogramm Tour 2024. Wir sprechen über Wolfgangs tiefe Freundschaft mit Mary Rose, den schlimmsten Auftritt seiner Karriere, die Großartigkeit von Udo Jürgens, den schmalen Grat zwischen Komik und Tragik, Klischeeschubladen, nachlassende Kräfte, zunehmende Beißhemmung und das Bewusstsein darüber, dass wir im Leben zuweilen nur noch viel weniger Zeit haben, als uns lieb ist. Wolfgang Trepper verrät, warum seine Tante ihn mehr geprägt hat als seine Eltern, wieso er Angst davor hat, dass nicht nur die Deutschen immer mehr verblöden, weshalb viel mehr Selbstironie und Selbstdistanz uns allen guttun würde und warum er die Dinge, die ihm wirklich am Herzen liegen, nicht mehr in die Zukunft verschieben möchte. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge mehr verpassen? Dann freue ich mich riesig, wenn du Road to Glory abonnierst und zudem an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Wolfgang Trepper.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen bei Road to Glory, Wolfgang Trepper.
Hallo, ich freue mich sehr. Lieber, und bin gespannt.
Vor 21 Jahren, im Mai 2003, da hast du deine erste Premiere gefeiert als Live-Act, als Kabarettist auf einer
fast auf dem Tag.
Auf einer Bühne, und die war sogar ausverkauft, die Halle. Und ich frage mich, wie waren deine Gedanken, nachdem du diesen ersten Schritt vollbracht hattest, nachdem die erste Show vorbei war? Und wie kam das eigentlich überhaupt zustande?
Also gedacht habe ich an dem Abend, das hat mir Spaß gemacht. Und das war auch so. Ich war aufgeregt, weil ich, die Hälfte der Leute, die da saßen, waren so um die 300. Die kannte ich mit Namen. Und da will man sich nicht blamieren, um sich das jahrelang erzählen zu lassen. Voll idiotischerweise auch noch in meiner Heimatstadt. Also da wäre ich geteert und gefedert durch die Stadt gelaufen. Mir hat das gefallen. Und der Gedanke kam, weil ich beim Radio Comedy gemacht habe und mein damaliger Chefredakteur mich gezwungen hat, bei einer Feier des Senders auf die Bühne zu gehen, weil ihm noch 10 Minuten Programm fehlten. Und der da saß und, kommen Sie mal rein, dann machen Sie irgendwas auf der Bühne. Ich wusste, da sitzen aber reichlich Leute. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann ging das hin und her, machen Sie wohl, mache ich nicht. Und irgendwann hat er dann seine Chefkarte auf den Tisch gelegt und gesagt, Sie wissen schon, wer Ihr Arbeitgeber ist, Sie machen das. Und dann habe ich das gemacht und danach habe ich gedacht, eigentlich müsste man mal ein Programm, ich möchte nur mal einmal ausprobieren, ob das klappt. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ein Programm geschrieben und habe das dann weggetan, weil ich gedacht habe, ich habe Teile davon weggeschmissen. Ich habe das mit der Hand geschrieben, die waren weg, die Nummern. Du warst schon ziemlich erstaunlich. Heute packt man sich am Kopf, aber so hat es angefangen.
Und wie waren deine Gedanken? Warst du mit dir zufrieden oder hast du gedacht, oh mein Gott, was habe ich da jetzt eigentlich für einen Mist veranstaltet? Weil man ja selbst am meisten der größte Kritiker von sich ist.
Ich fand viele Sachen völlig falsch. Ich fand es viel zu lang und das war's auch. Ich habe um 7:45 angefangen und war um 11:55 fertig. Mit einer wirklich nur 25-minütigen Pause. Ich spiele immer lang, aber das war schon sehr lang. Und ich war im Groben, ehrlich gesagt, zufrieden, weil ich hatte mir alle Horrorszenarien der Welt ausgedacht und mir ist entgegen meiner Befürchtung doch nicht der Himmel auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich gedacht, naja, so schlimm war es nicht. Zumal die Leute, die von mir erhoffte Zugabe wollten, denn sonst hätte sich die Rahmengeschichte nicht aufgelöst. Den letzten Teil habe ich in petto gehalten und habe den Leuten dann gesagt, ist klar, dass sie applaudieren, sie wollen ja wissen, wie diese Scheißgeschichte ausgeht. Und dann habe ich die gespielt.
Und es muss ja auch was mit dir gemacht haben, weil es war als Experiment gedacht. Du hast dann aber weitere Auftritte gemacht und bist aber parallel natürlich noch in deinem alten Job gewesen. Du warst Radiomoderator und damals auch Chef vom Dienst von einem Lokalsender. Hast dann 4 Jahre später den Sprung ins kalte Wasser wirklich gewagt. Du bist nach Hamburg gezogen und hast gesagt, so, jetzt mache ich mal einfach ganz Neues. Jetzt mache ich wirklich das, was auf das ich am meisten Lust habe und werde Kabarettist. Wie schwer war das für dich, diesen doch großen Schritt zu wagen? Weil man ist ja etabliert, du hast dir da was aufgebaut in deiner alten Karriere und das ist ja jetzt nicht eine Selbstgängernummer. Ne? Also,
nein, vor allen Dingen, ich war 45 und als ich gekündigt habe und die im Sender haben mich angeguckt und mit mir gesprochen, wie man mit Leuten spricht, wo man sagt, ja komm, der ist jetzt gerade ein bisschen out of order und ne, wir legen das mal zur Seite. Ne? So haben die mit mir gesprochen. Und haben mich nicht ernst genommen. Und die Frage, wie kalt das Wasser war, überhaupt nicht. Es war lauwarm, weil ich hatte, als ich gekündigt habe, schon das Wort und die Unterstützung von Corny Littmann. Und auch wenn ich mich mit 90% der Sachen nicht auskannte, mir war aber klar, wenn er mir verspricht, ich helfe dir, dann kann ich darauf zählen. Und das habe ich. Und ich hatte dann noch die Rückversicherung von meinem Radiosender, dass ich innerhalb von 2 Jahren zurückkehren kann auf meinen alten Stuhl. Und dann habe ich gedacht, wenn die jetzt denken würden, ich wäre der letzte Penner gewesen, dann hätten sie gesagt, jetzt sind wir den endlich los. Da werden wir dem nicht noch eine Brücke bauen. Haben sie aber. Aber ich war dann auch fair und habe nach einem Jahr schon gesagt, ich komme nicht zurück. Stellt jemand ein oder um ehrlich zu sein, es ging um eine Kollegin, wo ich wusste, dass die Festanstellung nicht kriegen sollte. Und dann habe ich gesagt, jetzt stellt die ein. Und so wurde es auch gemacht.
Aber finde ich spannend, dass du dann selbst sagst, das war ein Sprung ins lauwarme Wasser. Also du hast dann schon erstmal überlegt, inwieweit kann ich jetzt diesen Schritt wagen. Aber hast schon ein bisschen Backup-Plan im Hintergrund dann gehabt und hast eben nicht gesagt, komm jetzt einfach mal hau ruck und auf ins Gefecht. Ne?
Nein, also das hätte ich vielleicht mit 20 gemacht, aber nicht mit 45. Nee. Ich hatte Betriebsrentenansprüche beim Radiosender, die ich in den Wind geschossen habe. Also nein, ganz so naiv und blöde wäre ich dann auch nicht gewesen.
Wo wir gerade bei Premieren sind, 2007 hattest du dann deinen ersten TV-Auftritt und du hast jetzt gerade erzählt, dass du deine erste Performance als Kabarettist eigentlich in guter Erinnerung hattest, dass das nicht so schlimm war, aber ich glaube, bei deiner ersten TV-Show war das ein bisschen anstrengender, ne? Magst du das nochmal erzählen?
Das war alles grauenhaft. Ich war wirklich eine Zeit lang das Klabautermännchen im deutschen Fernsehen, wo ich aufgetreten bin, kurz danach wurde die Sendung eingestellt. Und da war, der erste Fernsehauftritt war in einer unglaublichen Sendung, die hieß Lachen aus Lüderskrug. Und die wurde hier in Hamburg produziert und Günter Willumeit, wenn ich recht erinnere,
ich kenn den
hat die moderiert. Also Günter Willumeit, für die, die nicht kennen, das ist wirklich Fips Asmussen für Arme. Also das war unglaublich. Und diese ganze Sendung war sagenhaft. Da wurden die Leute aus Altenheimen und Seniorenstiften mit dem Bus dahin gekarrt und die saßen da und man war froh, wenn die sich überhaupt bewegt haben, geschweige dann eine Reaktion gezeigt haben. Und dann habe ich da einen Auftritt gehabt und ich bin da raus und wollte da kein Wort drüber verlieren. Und das war der erste Fernsehauftritt. Ich war in einer der letzten Ausgaben der aktuellen Schaubude. Wo ich hinkam, konntest du sicher sein, das war's mit der Sendung.
Und da war Schluss. Ich habe hab auch recherchiert über diesen ersten Auftritt. Da hast du auch erzählt, dass dummerweise das Licht nicht richtig passt. Und du musstest dann tollerweise nochmal alles von vorne machen. Ja. Und die Leute waren eh schon kurz zum Einschlafen.
Es war Erstens war ich ganz am Ende. Das ist ja eine alte Fernsehsitte. Der lustige Onkel kommt immer zum Schluss. Und dann habe ich gespielt und dann gab es Tonprobleme. Und der Regisseur wusste, dass das mein erster Auftritt war. Der war sehr nett und hat gesagt, das liegt überhaupt nicht an dir, aber wir kriegen das hier nicht hin. Kannst du bitte nochmal beginnen? Und dann habe ich das gemacht. Dann wurde ich wieder unterbrochen, weil die Gäste, die dort sitzen, werden bewirtet. Und da flog einer Kellnerin ein Tablett runter. Und beim dritten Mal ging das Licht nicht. Heute würde ich denken, gleich geht die Tür auf und da steht der Kurt Felix und sagt, na, siehste, haben wir dich doch dran gekriegt. Aber es war nicht so. Das hatte aber zur Folge, dass das Publikum vor Ort den Auftritt jetzt mittlerweile zum vierten Mal sieht und dementsprechend die sowieso schon spärlichen Reaktionen gen Null runtergefahren waren. Ich habe mir da einen Wolf gespielt und die Leute haben nicht mehr reagiert.
Also war ein
Albtraum. Es war ein Albtraum.
Aber es hat dich härter gemacht für die Zukunft. Na, da konnte ja erstmal.
Ich wollte danach nie wieder in ein Fernsehstudio.
Wie hat sich dein Humor in den letzten 21 Jahren, wobei es ist Quatsch, weil du bist ja nicht erst seit 21 Jahren in dem Feld unterwegs, du hast ja auch schon beim Radio viel gemacht, auch kabarettistisch, comedy-mäßig, aber Humor verändert sich in den Jahren und würdest du sagen, du bist mit den Jahren noch bissiger, schärfer geworden oder kommt da ein bisschen Altersmilde langsam?
Das ist es. Man wird weicher. Also man hat mir mal gesagt, ich soll nicht immer Mann sagen. Ich merke, dass ich weicher werde und sowohl ganz allgemein, ohne da irgendjemand im Besonderen zu meinen, aber auch, ich habe jetzt im Laufe der Jahre diese ganzen Leute aus der Schlagerszene und auch aus der Fernsehszenerie, habe ich doch einige kennengelernt und habe festgestellt, dass da Frauen und Männer bei sind, die wirklich hart arbeiten. Und den Job möchte ich geschenkt nicht haben, den da welche machen. Und dann verliere ich so ein bisschen die Beißhemmung. Also da gibt es wirklich ein paar Leute, da sage ich nichts Schlechtes mehr drüber, weil ich weiß, wie deren Leben mitgespielt hat und so weiter. Man wird mich nie mehr irgendwas Böses über Roland Kaiser erzählen hören, weil er ein großartiger Mann ist und ich finde ihn ganz toll und mit dem kann man sich über alles Mögliche unterhalten und auch streiten und trotzdem trinkt man hinterher ein Glas Wein zusammen. Also da werde ich wirklich immer ruhiger.
Gut, also höre ich jetzt raus bei dem einen Thema, für das du auch bekannt bist, nämlich den Schlager, da wirst du auf jeden Fall ruhiger. Bei politischen Themen, glaube ich, da kommen wir später noch drauf, bist du weiterhin auch streitbar und glaube ich auch noch,
streitbar.
Da kannst du auch scharf werden.
Ja, ne? Auch streitbarer geworden, mehr, weil ich finde, die Zeiten sind vorbei, wo man sagen kann, ach ist egal. Es gibt so viele Entwicklungen, die sind nicht mehr egal und da muss man widersprechen, sofort. Und rigoros und unmissverständlich. Und da bemühe ich mich drum. Das klappt auch nicht immer. Und manchmal geht man dem auch aus dem Weg, wenn man sagt, ach komm, jetzt ist 23.30 Uhr. Ich will jetzt hier nicht ein Fass aufmachen. Und manchmal mache ich es doch und manchmal lasse ich es.
Was ich ganz interessant finde, ist so manchmal die Auseinanderhaltung von dem Genre Comedy und Kabarett. Also, dass es da eine klare Trennung gibt. Nun verorte ich dich sowohl glasklar im Kabarett, aber was du mit Mary machst, ist ja auch viel Comedy. Mhm. Wie siehst du dich heute selbst? Bist du hauptsächlich Kabarettist mit Tendenzen zum Comedian oder ist das dir irre? Weil Comedians gibt es ja auch viele, wo man denkt, oh mein Gott, was macht der da?
Also, es gibt eine Erklärung von dem hochgeschätzten Dieter Hildebrand. Der ist mal gefragt worden, was der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett ist, ob es da überhaupt einen gibt. Und da hat er gesagt, selbstverständlich gibt es da einen. Ein Comedian geht auf die Bühne und macht alles, was er macht, nur wegen dem Geld. Und ein Kabarettist geht auf die Bühne und der macht das nur wegen des Geldes. Und ich finde, damit ist alles gesagt. Also, wo man was verortet. Ich habe eine Zeit lang Wert darauf gelegt, als Kabarettist zu gelten, bis mir dann jemand, den ich wirklich als Kabarettisten gesehen habe, gesagt hat, ich bin Komiker. Und dann habe ich gesagt, aber sind doch so viele ernste Texte. Da hat er gesagt, es gibt ja auch tragische Komik. Und letztendlich ist es wurscht. Der Beweggrund ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man versucht, politische Sachen auch nochmal anzusprechen, dann ist es in Deutschland so, dass man dann mehr Richtung Kabarett gesehen wird. Aber ich kenne ernstzunehmende Kabarettisten, die haben solche Klamauknummern gemacht. Das würde heute als pure, sinnfreie Comedy durchlaufen. Letztendlich ist es scheißegal.
Also letztendlich bist du da auch cooler geworden und dann lässt es einfach laufen. Aber würdest du denn sagen, dass in den letzten Jahrzehnten sich das ein bisschen von der Gewichtung verändert hat, dass du doch politischer geworden bist oder dass Comedy tatsächlich dann nicht mehr so im Vordergrund steht?
Ich habe, das hat sich wirklich gewandelt und das wird immer mehr, nicht nur politische Sachen, sondern wenn man in meinem Solo war, die Leute sind dann immer ganz erstaunt, ich will nicht sagen erschrocken, aber erstaunt, weil ich todernste Texte habe, die sich lang hinziehen. Und ich habe das früher schon gesagt, aber mittlerweile stimmt das immer. Das sind für mich die schönsten Momente des ganzen Abends. Wenn Mucksmäuschen still ist, das Einzige, was ich höre, ist die Lüftung und sonst keinen. Da hustet keiner, da ruckelt keiner mehr mit dem Stuhl, da ist Stille. Nicht Ruhe, Stille. Und umso schöner, wenn ich merke, dass die Leute mir das nicht zutrauen. Ich möchte aber diese Nummern nie missen. Ich habe mittlerweile 3 pro Programm, weil ich weiß, dass die Leute dann auch die Klamauk-Nummern anders wahrnehmen, weil sie denken, naja, ganz bescheuert kann das ja nicht sein, sonst würde er ja nicht solche Texte da mit drin haben. Mhm. Und das gelingt.
Finde ich nämlich ein sehr wichtiger Punkt, weil viele verorten dich ja schon als sehr brachial, als jemand, der sich aufregt, der schimpft. Ja. Das ist natürlich nur eine Facette. Ich meine, klar, viele kennen dich halt eben als den Schlagerhasser, wobei du ja auch Schlager gar nicht mehr so hast. Das ist eine Hassliebe, ne? Du bist auch milder geworden. Aber du kannst eben auch sehr zarte, sehr sensible, verletzliche, nachdenkliche Töne anschlagen. Und das erstaunt viele deiner Besucher, die dich zum ersten Mal sehen, die dich kennen und lieben, wissen das. Aber nervt einen das, dass man immer so in Klischee-Schubladen gepackt wird und dass Leute das nicht kapieren, dass da, also das,
das nervt komplett. Und das Schlimmste, was dazu immer beiträgt, ist das Fernsehen, die, selbst wenn sie sagen, wir zeichnen ein komplettes Soloprogramm auf, die Nummern rausschneiden wollen. Und dann sage ich mittlerweile vorher, aber die Nummer bleibt drin. Und dann hast du ein bisschen Verhandlungsspielraum und dann sage ich immer, 3 bleiben drin, weil ich weiß, eine kippen sie sowieso, aber dann ist wenigstens eine drin. Das nervt mich sehr und das hat die Konsequenz, dass manche Leute dann auch sagen, also entweder machst du jetzt zum 500. Mal eine lustige Nummer über Aino oder du lässt es. Und mittlerweile kann ich mir das auch erlauben zu sagen, dann lasse ich es. Weil ich habe so viel gespielt in den letzten Jahren. Ich sag mal, mein Publikum kommt trotzdem. Das ist denen wurscht, ob die zum 26. Mal eine Nummer über Michael Holm oder Bernd Klüver hören oder was weiß ich wen. Die kommen. Und die, die einmal da gewesen sind, davon kommt der Großteil sowieso wieder, weil die sagen, die Bandbreite ist viel mehr und diese Schlagersachen nehmen 10-15% des Programms ein, mehr nicht.
Aber wie erklärst du dir das, dass das Publikum mit diesen Brüchen in deinem Programm viel besser klarkommt als die Branche? Dass eben Senderchefs, dass die Programmchefs, wo du halt dann auch zu Gast bist von den Formaten, sagen, ja, nee, also, Herr Prepper, ne, dort geht nicht schon so. Und ja, inzwischen kann, habe ich rausgehört, hast du die Macht, in Anführungsstrichen, dass du schon sagen kannst, Leute, wenn ihr mich haben wollt, dann nehmt ihr eins dieser ruhigen Teile auch mit rein, sonst könnt ihr es vergessen. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz zwischen mit Redakteuren und?
Weil die Fernsehmacher das Publikum generell für viel dümmer halten, als es ist. Die Leute können das sehr wohl unterscheiden und die können sehr genau einsortieren. Das ist Bühne, das ist jetzt 1:1 und ehrlich. Und hier erzählt er, das ist mir wirklich passiert, aber wir wissen, das ist ihm natürlich nicht passiert. Die Leute sind nicht so dumm, wie Fernsehmacher mitunter glauben. Und immer da, wo du dann mit Glück eine Redaktion hast und Verantwortliche hast, die das nicht unterstellen, da passieren dann außergewöhnliche Sachen. Und die gibt's nicht so oft, weil in Zeiten knapper Kassen setzt man dann lieber auf bewährte Sachen und dann siehst du irgendeine Sache zum 35. Mal und wenn was neu ist und das läuft nicht von Anfang an, dann wird das gnadenlos zusammengestampft und die Leute tun so, als wäre Wetten, das von Anfang an eine Jahrhundertnummer gewesen. Ich darf sanft daran erinnern, die ersten Sendungen sind zerrissen worden. Die waren grauenhaft. Aber da hat man mal ein bisschen laufen lassen. Das macht heute niemand mehr.
Würdest du denn sagen, dass dadurch auch sehr die Kreativität kaputt gemacht wird, zu Tode gedrückt wird durch diese Korsetts? Du hast es gesagt, es wird gespart noch und nöcher. Die ganze Branche ist ja im Umbruch, nicht nur medienmäßig im Print, sondern eben auch im Fernsehen durch die Streamingdienste, durch die ganzen neuen Angebote. Junge Leute streamen viel mehr, die gucken gar nicht mehr lineares Fernsehen. Umso wichtiger wäre ja, mal zu glänzen mit Kreativität, mit neuen Formaten. Aber traut sich eben keiner, weil, wie du schon sagst, wenn es nicht gleich Arsch auf einmal funzt mit den Quoten, dann ist es tschüss. Ciao.
Ja, und oder es muss dann getragen sein, was Winterscheid und Häufer Umlauf machen bei ProSieben, das ist ja schon fast Anarchie. Ist natürlich auch gesteuert, aber die trauen sich was und die machen mit ihrem Namen dann auch andere Sachen. Es gibt eine meiner Lieblingsserien, ist die von Häufer Umlauf produzierte Serie Check Check. Die spielt im Flughafen in Kassel, Sicherheitspersonal. Ist eigentlich eine Comedy-Serie, aber in dieser Serie wird der demenzkranke Vater dargestellt. Ich habe bis heute noch nie eine so realistische Darstellung von einem demenzkranken Mann gesehen. Der Schauspieler, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, den müsste man mit Preisen überschütten. Das ist grandios gespielt. Du lachst und weinst innerhalb von 5 Minuten. Mehr kann man nicht machen. Diese Bandbreite ist Können. Und ich war mir sicher, dass diese Serie nach der 2. Staffel eingestampft wird, weil was mir gefällt, wird eingestellt. Und es gab aber noch eine 3. mit 4 Folgen oder 5, weiß ich nicht mehr. Grandios. Also wenn ich da an der Stelle mal Sachen sagen darf, die wird es in irgendeiner Mediathek geben. Check, 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 Check. Ist eine tolle Comedy-Serie, aber mit einem wunderbaren Background, der mitgeliefert wird. Grandios.
Nun hast du keine Kristallkugel, aber hast du Hoffnung, dass sich vielleicht nochmal ein Umdenken einstellen wird bei den Programmchefs, weil es ist, wie gesagt, eine sehr herausfordernde Zeit, aber ich sehe momentan auch nur, es ist ja ähnlich wie bei Hollywood, man macht dann lieber den 10. Reboot eines Films und die 100. Fortsetzung, anstatt mal irgendwas Neues zu machen.
Das ist überall so, jede Frau, die beim Schlager auftritt, Mary Rose beklagt das immer zu Recht, jedes zweite Lied klingt wie Helene Fischer oder Andrea Berg. Und jeder, der ernsthafte Texte macht, muss sich mit Reinhard May vergleichen lassen. Es hört nicht auf. Und da habe ich keinerlei Hoffnung, dass da ein großes Umdenken stattfindet. Weil die Leute, die das machen, die müssen ja innerhalb kürzester Zeit liefern. Und das funktioniert mitunter nicht. Und dann klappt das nicht.
Also leider eher düstere Aussichten. Wolfgang, in deinen Programmen legst du gerne und genüsslich den Finger in die Wunde und sagst, was Sache ist. Fällt es dir als Privatperson leichter oder schwerer, Menschen auch mal ins Gesicht zu sagen, wenn irgendwas ganz schief läuft? Auch im Freundeskreis. Es ist ja wahnsinnig schwer, Leuten auch mal eine klare Grenze zu ziehen, eine Meinung auszudrücken. Man möchte ja nicht anecken, man möchte keine Freundschaft versauen. Wie ist es bei dir?
Nein, das ist wie bei jedem Menschen auf der Bühne, fällt mir das viel leichter. Und ich möchte nicht die Leute, die ich als meine Freunde bezeichne, und ich gehe mit dem Wort sehr vorsichtig um, die kann ich an einer Hand abzählen. Da möchte ich natürlich zum einen, dass die sich sicher sind, dass ich ehrlich meine Meinung sage und ihnen auch sage, wenn irgendwas aus meiner Sicht nicht gut läuft. Andererseits möchte ich die natürlich auch nicht verärgern oder ungerechtfertigterweise angreifen. Also da ich mir das 35 Mal überlege, auf der Bühne ist mir das mitunter wurscht. Da kann ich immer erstmal draufhauen und hinterher gucken, weil ich alles umgeschmissen habe. Aber privat bin ich schon sehr darum bemüht, das nicht zu tun.
Nun ist es so, dass du ja auf der Bühne dafür bezahlt wirst, dass du auch alles rauslassen kannst. Nicht alles, aber das meiste, dass du poltern und wüten kannst und schimpfen kannst. Ist es dann umso leichter für dich als Privatmensch dann über den Wahnsinn der Welt hinwegzusehen? Oder kannst du dich auch als Privatmensch richtig krass aufregen und umzetern und sagen, was geht hier ab?
Ich bin schon häufiger mal gefragt worden, was mich wirklich immer aufregt. Und das sind Ungerechtigkeiten. Ich kann sowas nicht ausstehen. Und ob das in der Schule irgendwo bei Kindern passiert oder überhaupt dieses ungerechte Leben. Wir leben hier auf einer Insel. Wir meckern von morgens bis abends und geht es sowas von gut. 85% der Menschheit hätte unsere Sorgen sehr gerne. Und wir regen uns darüber auf, wenn 10 Minuten irgendwo kein WLAN ist. Und da packe ich mich an den Kopf. Und da merke ich auch, desto älter ich werde, umso mehr rege ich mich darüber auf. Und zwar vollkommen wurscht, ob auf der Bühne oder Im Gegenteil, auf der Bühne ziehe ich mich dann manchmal zurück und sage, du darfst da jetzt nicht so draufhauen, dann verschreckst du die Leute. Aber privat lasse ich da schon mal richtig Dampf ab.
Das ist dann, wenn du im Auto sitzt oder wo machst du das am liebsten?
Im Auto und spät abends, wenn ich nach einem Auftritt nachts nach Hause komme und dann N24 gucke oder Tagesschau 24, dann raste ich manchmal aus und denke, ihr seid alle so dämlich und räume dann irgendwann ein, aber vielleicht bin ich es ja auch und dann gehe ich zu Bett.
Wie viel oder wie wenig kannst du mit Kolleginnen und Kollegen der jungen Generation anfangen, gerade was Comedy angeht, was Komiker angeht, aber auch Kabarett, wobei ich sagen muss, beim Kabarett fallen mir jetzt gar nicht so viele Nachwuchskabarettisten ein. Bei der Comedy gibt es natürlich eine Szene, die auch über Podcasts sich sehr einen Namen gemacht hat. Oder wie ist so deine Meinung?
Also es sind nur ein paar, mit denen ich da was anfangen kann. Das liegt aber auch an mehreren Gründen. Zum einen, wenn du so anfängst, dann spielst du ja viel und häufig Mixed-Shows. Dann sind da 5 Comedians, jeder spielt 20 Minuten und dann einer moderiert davon und dann ist der Abend rum. Da lernst du viele Leute kennen und mitunter sind diese Mixshows ja nicht einmal, sondern zum Beispiel beim Quatsch Comedy Club, da spielte man früher, ich glaube jetzt sind es auch nicht mehr 5, aber früher spielte man 5 Shows hintereinander, also Donnerstag, Freitag, Samstag 2, Sonntag 1. Da hast du dann auch privaten Kontakt, dann lernst du die Leute kennen. Die Sachen sind, die spiele ich nicht mehr. Im Moment, toi, 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 ich habe auf Holz gehauen, brauche ich das nicht. Aber ich weiß natürlich, wie es ist und da konnte man Leute kennenlernen. Aus dieser ganzen Zeit, wo ich das gemacht habe, sind 2 Bekanntschaften zu Kollegen geworden, die ich heute nicht mehr als Kollegen, sondern als Freunde bezeichne. Aber mehr nicht. Und die jüngeren Leute, ich sag mal ein Beispiel, ich sage aber nicht, wer es war, aber der ist bundesweit sehr bekannt. Der ist mal zu mir gekommen, und zwar in die Garderobe und wollte gerne wissen, bei der Nummer, die ich da gespielt habe, wie viele LPMs das wären. Ach, und okay. Ich wusste nicht, was er will.
Last
und
minute, ne?
Ja, das spricht nicht für dich, dass du das weißt.
Tut mir leid.
Und dann hat er gesagt, das heißt Laughs per Minute. Und er hätte das Gefühl, dass bei der 3. Minute die Zahl nicht im Vergleich zur 2. und 4. Minute identisch war. Und ich habe den angeguckt wie eine Kuh, wenn's blitzt. Ich wusste nicht, was der von mir will. Und da habe ich das erste Mal gedacht, ich glaube, ich bin da raus. Und da auf die Idee wäre ich meinem ganzen Leben nicht gekommen, zu zählen, wie oft ich möchte, dass Leute während einer Nummer lachen. Und das auch noch minutenweise gesteuert, dass es immer ungefähr die gleiche Intensität hat. Dann, wenn ich so weit anfange, dann müsste ich wieder in der Buchhaltung arbeiten. Ich finde das furchtbar.
Finde ich auch, lieber Wolfgang, zu meiner Ehrenrettung. Ich habe das nur so ein bisschen erahnt, weil ich habe halt mehrere Nichten und die sind halt genau in dem Teenageralter, wo sie immer gerne mit diesen ganzen Anglizismen und Abkürzungen kommen. Deswegen habe ich gedacht, es könnte Love per Minute sein.
Ja.
Ich kannte es vorher auch überhaupt nicht.
Dann bin ich beruhigt.
Aber was mir auffällt, und da hatten wir auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, Vogue ist das Stichwort, es gibt eine immer heftigere Übersensibilisierung in der Gesellschaft und auch so ein, was mir fehlt, so eine gewisse Selbstironie, die wir alle finden, viel
verloren.
Mehr an den Tag legen sollten und alle, also ob nun schwul, lesbisch, Frau, Mann, Transgender, es nehmen sich alle in meinen Augen im Jahr 2024 viel zu ernst.
Wie ich mache im aktuellen Programm eine Nummer darüber, die geht fast 25 Minuten, wo ich den Leuten am Anfang die rhetorische Frage stelle, sagen Sie mal, bilde ich mir das ein oder ist das so? Man kann zu jedem Thema, egal um was es geht, man kann auch jede Meinung, vollkommen wurscht, welche man vertreten möchte, man kann das sagen, irgendwo steht immer ein Arschloch auf und ist beleidigt. Und dann lachen die Leute und applaudieren. Und dann erkläre ich, dass es doch schön wäre, wenn alle mal den Stock aus dem Arsch nehmen und mal wieder ein bisschen lockerer werden und nicht immer direkt einen Glaubenskrieg anfangen wollen. Es ist doch wurscht, wenn der eine sagt, ich trinke Pilz und der andere sagt, ich trinke aber lieber Helles. Irgendwann ist das wahrscheinlich auch nicht mehr in Ordnung und diese beiden Gruppen kriegen sich auch noch an den Kopf. Da empfehle ich dringend in jeder Hinsicht mal Gelassenheit. Idioten gab es auch übrigens schon immer und da muss man nicht durchdrehen, weil gerade so und so viele Leute dieses und jenes sagen, denken oder sonst was. Sollen sie doch denken. Erst wenn es gefährlich wird, wenn Minderheiten angegriffen werden sollen, wenn demokratische Regeln verletzt werden, dann muss man sofort einschreiten. Aber doch nicht bei jedem Stöckchen springen, was irgendeiner hinhält. Und ich habe im Moment das Gefühl, alle springen nur noch. Und die kommen gar nicht mehr auf den Boden auf, das springen die schon wieder. Und das geht mir unfassbar auf den Geist.
Hast du irgendeine Erklärung für diese Überempfindlichkeit? Das ist ja nicht von heute auf morgen. Es hat sich immer mehr potenziert. Es scheint noch nicht am Höhepunkt leider Gottes angekommen zu sein.
Nein, glaube ich auch.
Liegt das an der Vogue-Ära oder wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es liegt an zwei Sachen. Zum einen erstmal an diesem unsäglichen Social-Media-Quatsch. Jeder Depp, wirklich jeder, ist in der Lage, mitten in der Nacht um 2:30 irgendwas in irgendein Gästebuch, in irgendeine Kommentarzeile reinzuhacken. Und dann heißt der Harlekin 23, wenn es noch harmlos ist, und der gibt da seine Meinung kund. Frage ist, wer hat eigentlich darum gebeten? Und zweitens, ist es wirklich wichtig zu wissen, was Harlekin 23 zum Thema Schwangerschaftsabbruch, der HSV steigt nicht auf, oder soll Harald Junkes bester Film wiederholt werden? Es interessiert mich nicht, was Harlekin 23 dazu sagt. Und die Leute finden dann nahrhaften Boden, da wird wieder drauf geantwortet, da wird drauf reagiert, und wenn sie nur beschimpft werden, ist auch egal. Die sind irgendwann von ihrer eigenen Wichtigkeit überzeugt, weil sie eine Reaktion hervorrufen. Früher musste man sich hinsetzen und hat an die Hör zu einen Leserbrief geschrieben und dann stand da, ich finde, Erik Ode ist ein ganz schlechter Kommissar. Das wurde dann veröffentlicht und das war's. Und manchmal wünsche ich mir die Hör zu zurück und nicht den Zugang zu allen möglichen Internetseiten. Die dritte Sache ist, und die zweite Sache ist, und da weiß ich, setze ich mich wahrscheinlich in die Nesseln. Ich finde, dass die Bevölkerung über kurz oder lang verblödet. Die Leute sind einfach blöde. Ich habe vor einem halben Jahr eine Wiederholung einer Quiz-Sendung gesehen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, den ich sehr schätze. Einer wird gewinnen. Und da wurden Fragen gestellt, die er sich selber überlegt hat. Da war eine Sendung von und mit. Ich behaupte, 90% der Fragen, die dargestellt wurden, kann die Masse nicht mehr beantworten. Es ging um Literatur, es ging um Musik, es ging auch um Popkultur, und das wissen die Leute alle nicht mehr. Und die finale Frage war, wie heißt Faust mit Vornamen? Ich würde die Frage gerne mal auf der Straße stellen und dann werden die Leute wahrscheinlich antworten, ich glaube Vitali, Dr. Faust heißt Vitali, und das war's dann. Die Menschheit wird immer dümmer, und da würde ich mir dem Politikergewäsch, dass Bildung das Wichtigste ist, mal gerne Taten folgen lassen sehen, denn dann sollen sie auch mal was machen, dann sollen sie gescheite Schulen bauen und dafür sorgen, dass die Kinder und die Jugendlichen gebildet sind. Man muss die auf Reisen schicken, damit die was anderes sehen außer ihrem eigenen Stadtteil. Da muss der Hebel meiner Meinung nach angesetzt werden, und da würde man sich wundern, was das in 10 Jahren bewirkt.
Da rennst du bei mir insofern auch offene Türen an, als dass natürlich heute auch vielen Menschen das Können oder die Fähigkeit abhanden geraten ist, auch komplexe Zusammenhänge mal so abstrakt zu sehen. Also dass es entweder nur schwarz oder weiß gibt und dass es nicht mehr das große Ganze gesehen wird. Und dieses, dass man die Fähigkeit hat zu abstrahieren, das können sie gar nicht mehr. Ne?
Und weil
lieber dann so eine Headline und da weiß ich genau, wo ich bin. Und das ist ja auch wieder das Thema mit den Comments dann, ne, bei den Social Media. Ja, aber da ist das, ist die Büchse der Pandora ja geöffnet. Ne?
Das
also
ist
mit
leider
dem, Social Media, ich glaube, das kriegen wir so schnell nicht mehr weg, wenn nicht irgendwie eine große
Da kommt vielleicht irgendwann mal wieder was anderes und dann sagt man, ey, also ich habe mir jetzt erklären lassen, Facebook ist ja was für Ältere.
Das ist schon,
vollkommen out. Jetzt Instagram, habe ich immer gedacht, das geht nur mit Fotos. Jetzt habe ich mir erklären lassen, dass ich nur wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Und wie heißt der dritte, was es da gibt?
TikTok ist da.
Ja, das ist ja ganz toll. Und finde ich super. Und also sollen die Leute machen.
Ist denn die Vogue-Ära, in der wir leben, für Politkabarett, das ist jetzt ein weißer Schirm, also fürs Kabarett oder für Comedy, der Tod auf Dauer? Oder ist, also was würdest du sagen, das wird sich auch irgendwann totlaufen und
ich,
mit der Vogue-Geschichte?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil ist ja die Krux in den letzten Jahren, dass wenn Leute meinen, sie hätten was Richtiges, immer noch mal einer draufgesattelt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die in meinem Alter sind, irgendwann sagen, dieses Gendern finde ich richtig. Es ist gegen den normalen Sprachgebrauch. Ich habe mit 1,5, 2 Jahren angefangen zu sprechen und jetzt soll ich das mit Anfang 60 neu lernen. Das wird nicht gelingen. Das geht nicht. Es ist für mich nicht natürlich zu sagen. Ich sag, wenn ich auf die Bühne komme, guten Abend, meine Damen und Herren, wenn da eine Frau ist, spreche ich sie auch so an. Aber wenn ich sage, wir müssen einen Klempner rufen und mir sagt dann einer, ja, oder eine Klempnerin, dann sag ich, das ist mir scheißegal, das Rohr muss zu. Und da komme ich nicht mit. Und dieser Enthusiasmus, mit der das gefordert wird und mit der gesagt wird, das müssen wir jetzt aber machen, weil dadurch, und das ist ja der Irrsinn, weil dadurch sich die Rollenverteilung von Mann und Frau aufhebt. Ich würde ja mit Juhu bei diesem Quatsch mitmachen, wenn man sagen würde, jetzt lass uns doch mal endlich für Frauen und Männer das gleiche Geld zahlen für jeden Job. Da bin ich sofort dabei. Das interessiert diese Leute gar nicht. Aber ich soll liebe Schreinerinnen und Schreiner sagen, wenn ich einen brauche, der mein Regal zusammenzimmert, das ist doch Irrsinn.
Ich bin da total bei dir. Ich glaube aber, dass es tatsächlich bei der jungen Generation, die das jetzt mitbekommt, vielleicht dann doch auch eine natürliche Sache ist. Ob ich das jetzt gut finde, ist komplett anderes Thema. Aber es kann durchaus sein, dass in 30 Jahren dann die Generation, die dann auch älter geworden ist und das mitbekommen hat, das durchaus als natürlich empfindet. Obwohl es sich grauenhaft in meinen Ohren anhört.
Es hört sich furchtbar an. Und ich glaube, ja, gebe ich dir recht, das kann sein. Aber in 30 Jahren bin ich nicht mehr hier und dann ist es mir egal.
Eine politische Frage.
Gerne.
Welcher Politiker oder welche Politikerin, da ist es ja eigentlich nicht gendern, ich sage ja nicht, welche Politikerin aus der Ampelkoalition hat dich in den letzten Monaten irgendwie überrascht, im positiven Sinne, wo du sagst, Mensch, das hätte ich
positiv.
Ja, deswegen, dass sie jetzt kommt.
Politiker aus der Ampel im positiven Sinne. Ja, gut.
Okay, guck mal.
Sicherlich Boris Pistorius, weil es für den, wenn er es wirklich wollte, ein leichtes wäre, das ganze Gefüge der Regierung durcheinander zu wuschen, das würde ihm gelingen.
Also meinst du, wenn jetzt Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt wird und er wird als Joker bei der SPD aus dem Hut gezaubert, ich mach Kanzler, dann wird das...
Der wird ja gar nicht mehr aus dem Hut gezaubert. Nee, sitzt ja schon offen im umgekehrten Hut drin.
Das stimmt.
Weil, wen wollen sie sonst nehmen? Da ist niemand. Ja. Früher war es ja eher so, dass man gesagt hat, dann nehmen wir den Ministerpräsidenten oder den und der hat auch schon mal ein Land geführt, das wird ja gehen. Wer soll das denn machen bei der SPD? Wer ist da? Da ist niemand. Und bei der CDU ist notgedrungen, sind da jetzt welche. Aber es gibt ja eben dann auch noch andere Parteien, wo man sagen kann, da sind welche. Aber aus der Regierung überrascht hat mich positiv Boris Pistorius, das hätte ich nicht gedacht, weil das Verteidigungsministerium, insbesondere zurzeit, ist sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und er macht das, denke ich, sehr souverän. Er weiß, sich auch zu verkaufen, aber das ist in Ordnung, das wissen die anderen ja auch. Und ansonsten müsste ich sehr lange überlegen, wer mich da positiv überrascht hat. Sehr lange.
Also demnach wird auch die zweite Frage für dich eine harte Nuss, dass du jetzt wirklich einen aus der Ampelkoalition oder vielleicht generell einen Politiker siehst und sagst, dem vertraue ich, dem traue ich auch was zu, dass der oder die das Land tatsächlich jetzt mal aus der Scheiße mal wieder ein bisschen ziehen
Hättest
kann.
Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt Robert Habeck. Da war ich wirklich von überzeugt, das habe ich ihm selber mal gesagt. Das fand er nicht lustig, aber das war so. Und ansonsten glaube ich, dass sich in der CDU nicht wegen der letzten beiden Tage, sondern generell glaube ich, dass sich da mit Carsten Linnemann jemand warmläuft, der sicherlich nicht seine höchste politische Stellung als Generalsekretär der CDU erreicht hat. Da wird mehr kommen, 100%ig. Aber ansonsten muss er schon wieder anfangen zu überlegen, welche Leute soll man dann nennen? Lindner, Kubicki, Sarah Wagenknecht von der AfD, erst recht nicht. Und bei der Linken, da könnten wir beide uns jetzt hier hinsetzen und dann können wir mal sagen, jetzt schreiben wir mal 5 Politiker auf, die bei der Linken sind. Nach Gysi und Bartsch ist Feierabend, da fällt uns keiner mehr ein. Schlimm, wirklich schlimm.
Nun ist ja Seufzer, den ich auch manchmal mache und ich habe auch von dir das gehört, dass natürlich nicht alles war früher besser, aber auch einiges war früher besser. Würdest du auch sagen, die Politikerkaste hat sich sehr verschlechtert die letzten Jahrzehnte, war ein anderes Niveau, allein schon aufgrund der Bildung, aufgrund des Backgrounds, also was ist da passiert?
Das sind erstmal die Leute, die nie einen anderen Job hatten als Politiker. die haben Jura studiert in den meisten Fällen und sitzen dann in Landtagen und dann irgendwann im Bundestag oder direkt im Bundestag. Und die können dir nicht sagen, wenn du sagst, sagen Sie mir doch mal bitte die Zeiten von Früh-, Mittag- und Nachtschicht. Sagen Sie mal, von wann bis wann arbeiten die Leute mal? Oder stell denen ganz einfache Fragen. Sag mal, was kostet ein Pfund Butter? Die gucken dich an, die wissen überhaupt nicht, was Trumpf ist. Und dazu kommt, dass diese Leute früher sich hingesetzt haben und ein gewisses Niveau nicht verletzt haben. Die haben sich im Bundestag angeschrien und sind dann runtergegangen in die Kantine. Ich hatte mal das Glück, mir das alles da angucken zu können, weil da eine Fernsehsendung aufgezeichnet wurde. Und dann saßen die da und haben zusammen gesoffen. Oder haben gesagt, wo gehen wir denn jetzt Kart spielen? Und dann haben die gesagt, aber nicht wieder in der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen, die haben vielleicht einen scheiß Wein. Und dann sind die zu Bahn mit Lothar Späth in die Vertretung von Baden-Württemberg gegangen und haben den Rest der Bundesratssitzung geschwänzt und haben gesagt, wir gehen jetzt Kart spielen. Heute unvorstellbar, nicht weil die Leute es nicht mehr könnten, sondern weil dieser Grundkonsens, der ist verletzt und der ist nicht wiederherzustellen.
Und auch TV-Duelle und vielleicht TV-Diskussionen mit Spitzenpolitikern, die waren früher eine ganz andere Nummer. Ne? Da wurde ja, also wenn Strauß mal losgelegt hat,
oder die haben sich da an
wie die Kesselflicker.
Wenn Strauß und Schmidt, das war hochintelligent, was die zwei gemacht haben. Das war wirklich ein Scharmützel. Wer soll das denn heute machen? Lindner mit wem? Mit Annalena Baerbock, ja. Gute Nacht zusammen.
Halleluja.
Also das ist nicht wiederzubringen. Und da vermisse ich dann auch die Macht dieser Leute. Wenn früher in der CDU oder in der SPD, ist vollkommen wurscht, auch in der FDP, wenn da irgendwas war und man war sich einig, also eigentlich müsste der oder die zurücktreten, dann haben diese Fraktionschefs, Wehner, Strauß, Mischnick, Barzel, die haben den angerufen und haben gesagt, morgen früh liegt dein Rücktritt unterschrieben auf meinem Schreibtisch. Um alles andere kümmere ich mich. Wir bringen dich dann in der freien Wirtschaft unter. Du kriegst einen Posten bei der Konrad-Adenauer-Stiftung oder sonst wo. Diese Männer hatten aber auch die Macht, das dann durchzusetzen. Zählen wir heute auf, wer Fraktionsvorsitzender von den Parteien ist, die im Bundestag sitzen. Das weiß man nicht mehr. Ich habe mal gesagt, die könnten nackt über den Kudamm laufen. Das würde keinen interessieren. Wenn früher Barzel und Wehner und andere an einem Currywurststand standen, dann war das ein Stadtgespräch.
So,
die Zeiten sind vorbei.
Harter Cut. Wer deine Arbeit als Kabarettisten, als Comedian kennt, der weiß, und wir haben es ja auch schon angesprochen, der Schlager ist ein Teil von deinem Schaffen. Du bist ein bekennender Schlagerhasser. Inzwischen ist es aber auch eine Hassliebe geworden. Es sind ja auch nicht die Schlagerstars per se, die du nicht abkannst, sondern es sind die unterirdischen schlechten Texte, also wo man sich einfach fragt, was geht da eigentlich ab? Gibt es, wo du dich ja nun so viele Jahre mit diesem Genre befasst hast, doch irgendwelche Schlagertexte oder einen, der dir jetzt sofort einfällt, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich für einen Schlager ein richtiges Bonbon. Das ist ein schlauer Text, das ist ein Text, der mich persönlich auch anspricht.
Ja. Ja. Also fast alle, die Udo Jürgens genommen hat. Also genommen, er hat es also ja nicht alleine geschrieben, aber er war immer mit dabei. Und das Paradebeispiel ist, man muss ja wissen, zu welcher Zeit er ein ehrenwertes Haus gesungen hat oder Lieb Vaterland. Dafür gab es ja richtig aufs Maul. Heute sitzen die Leute und singen da mit und finden das ein lustiges Liedchen. Das war bitterböse Gesellschaftskritik. Und wenn man dann weiß, dass beispielsweise die Musik zu Griechischer Wein, die hat er geschrieben und er hat Freunde angerufen mitten in der Nacht und hat gesagt, kommt mal her. Und dann saßen die da zu dritt, zu viert und er hat gesagt, ich glaube, ich habe einen Welthit geschrieben und hat denen das vorgespielt. Und dann haben die gesagt, jetzt brauchen wir noch einen Text. 3 Jahre hat er jeden Text abgelehnt, weil er gesagt hat, das geht nicht. Karin, komm rauf und irgendwelcher Scheiß. Da hat er gesagt, nein, dafür ist mir die Melodie zu schade. Und erst als irgendjemand, nämlich Kunze, dann gesagt hat, ja, wie klingt das denn für dich? Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, griechisch. Und dann hat er gesagt, jetzt verschon mich mit Athen und
weißen Rosen
Kram und sowas. Und dann haben die gesagt, gut, dann ich versuche was anderes. Und dann diesen Text hat er genommen. Diese Größe zu zeigen und zu sagen, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß nehme, obwohl ich von der Melodie hundertprozentig weiß, dass die funktioniert, da möchte ich heute gerne mal einen sehen, der das macht. Und man muss dazu sagen, der sich das traut. Denn man denkt immer, ja gut, Udo Jürgens kann sich das ja locker erlauben. Das stimmt nicht. Das Lied ist aus den 70ern, da war Udo Jürgens am Boden. Er hatte ein Musical gemacht, das hieß Heldenhelden und das ist in Wien ihm um die Ohren geflogen. Das wollte niemand sehen. Und dann kam die nächste LP, 1975, und da war Griechischer Wein und Mein ehrenwertes Haus war auf einer LP. Das muss man sich heute mal reinziehen. Das
Udo Jürgens ist die Ikone und da
hat ja, und ich finde auch die Texte, die Frank Ramon macht, um was Moderneres zu sagen, der nicht nur für Barbara Schöneberger oder für Annette Lusian oder früher Roger Cicero Texte gemacht hat, sondern er hat auch selber zwei CDs aufgenommen. Und diese beiden CDs gehören zu meiner Grundausstattung auf langen Autofahrten. Das ist mit das Tollste musikalisch, viel von Martin Lingnau, der hier in Hamburg am Schmidt-Theater und auch woanders natürlich arbeitet. Aber das ist mit das Beste, was man deutschsprachig hören kann. Texte, die sich wirklich gewaschen haben, die sind toll.
Und jetzt Hand aufs Herz, lieber Wolfgang, wenn du auf einer Party bist oder auch vielleicht in der Vergangenheit warst und das ist ein toller Abend und ihr habt 5, 6 Bier-Infos und dann wird doch mal ein Schlager. Was ist da so deine Guilty Pleasure? Welchen Schlager findest du denn auch,
wenn du angetrunken bist? Ich war noch niemals in New York.
Das ist ja aber wieder Udo.
Bin nicht der Erste, der grölt. Und da gibt es sicherlich, er gehört zu mir. So, da sind Sachen, wer da nicht mitsingt, der hat sein Leben verwirkt.
Sehr schön. Du hast ja auch schon mehrfach gesagt, dass du ja vor allem vor Udo Jürgens Respekt hast, aber eben auch vor Mary, weil die wirklich was können. Und mit Mary hast du ja nun auch schon seit vielen Jahren eine tolle berufliche Zusammenarbeit. Gab es denn jetzt in der Zeit, wo du als Schlager-Inquisitor groß geworden bist, irgendwelche, die dich sehr positiv überrascht haben, wo du einen Vorurteil hattest? Du hast jetzt schon Roland Kaiser erwähnt, wo du jetzt auch sagst, auf den lasse ich nichts mehr kommen.
Der
auf
ist Roland super. Kaiser lasse ich nichts kommen. Der Mann ist wirklich toll. Der war todkrank und füllt alles, was er gerade füllen will, der macht eine Stadiontour in diesem Jahr und die wird selbstverständlich ein großer Erfolg, selbstverständlich in dem Sinne, nicht weil ihm dazu fällt, sondern weil er hart arbeitet, weil er tolle Musiker um sich schart. Bevor er irgendwas macht, muss die Band und alles, was auf der Bühne steht, ist allererste Klasse und da sorgt er für und deswegen ist ihm das mehr als gegönnt. Der macht auch gerne mal Texte, wo er aneckt und hat da einen Heidenspaß dran, wenn die Leute sich aufregen. Der muss nichts und niemandem mehr was beweisen. Finde ich einfach toll. Finde ich einfach toll.
Einfach eine Ikone. Mary ist natürlich auch eine Ikone und mit der bist du seit 2015 beruflich verbandelt. Es hat angefangen 2015, seitdem bist du mit der Grand Dame des deutschen Schlagers mit dem Programm Nutten, Koks und frische Erdbeeren unterwegs gewesen. Seit der Premiere haben das insgesamt mehr als, glaube ich, 150.000 schon gesehen oder 140.000.
Ja, mittlerweile schon.
Also nochmal, es gab natürlich jetzt auch eine neue Auflage, nämlich mit den Meernutten, Meerkoks, Scheiß auf die Erdbeeren und mit diesem Programm ist heute, also geht's nicht heute, da geht's jetzt dieses Jahr in die Abschiedsrunde. Ja. Also ihr habt dann im Dezember das letzte Konzert, letzte Aufführung. Ist in dieser langen Zeit der Zusammenarbeit richtig eine Freundschaft zwischen dir und Mary entstanden, weil du sagst, Freund ist ein Name, also das ist für dich nicht so
schwer. Mary ist eine Freundin geworden und ich verlasse mich öfter auf ihr berufliches Urteil, als manche Leute glauben. Da frage ich gerne jemanden, der Jahrzehnte sich in diesem Job auskennt, mal um ihren Rat. Und das habe ich noch nie bereut.
Also das ist ja nicht so oft, ne, dass man in der Branche Menschen kennenlernt, die man dann auch ins Herz schließt. Ne? Also
nein, kann ich an einer Hand abzählen. Ja, und selbstverständlich gehört Mary dazu. Sonst würde man diese Art Programm auch nicht über so einen langen Zeit. Wir spielen seit 9 Jahren, seit über 9 Jahren mittlerweile stehen wir damit auf der Bühne. Und das muss ja erstmal anfangen. Seit 10 Jahren arbeiten wir zusammen. Und das hätte ja niemand, wirklich niemand für möglich gehalten.
Du hast im Vorgespräch mir jetzt gesagt, es gab nur drei Damen, Wenke Möhre,
Sif Meinquist und Gitte.
Gitte. Und die haben auch mal so eine Tour gehabt über mehrere Jahre, sind durch da und die hatten noch
400 Vorstellungen hatten die, wenn wir aufhören am 8. Dezember, haben wir 381.
Nun ist natürlich die Frage der Fragen, im November 2018 habt ihr ja auch schon mal eine Derniere gemacht mit der ersten Show und da haben euch dann ja alle bekniet.
Ja.
Kinders, das könnt ihr nicht aufhören, ja, das muss weitergehen. Sagt niemals nie oder ist für euch jetzt wirklich klar, im Dezember 2024 ist jetzt Schicht im Schacht und keine Lust mehr?
Ja, nee, keine Lust kann man gar nicht sagen, weil wir betrachten das jetzt nicht als Ehrenrunde, wo man sagt, dann komm, jetzt halten wir hier nochmal. Wir haben wirklich, und ich glaube, dass die Leute da merken, wir haben wirklich jeden Abend Spaß. Und nach 9 Jahren macht es uns auch gegenseitig Spaß, den anderen mal wenigstens ein Stückchen auf glattes Eis zu ziehen, ohne loszulassen. Aber da haben wir Spaß dran und das überträgt sich aufs Publikum. Aber wir werden definitiv am Sonntag, den 8. Dezember, ich kann das sagen, weil das ist eh ausverkauft, machen wir die letzte Vorstellung in Duisburg. Aus dem Grund, weil da die erste reguläre war. Und wenn man den Hintergrund kennt, warum wir das in Duisburg gemacht haben, das war Marys und mein Wunsch. Ich habe gesagt, also in Duisburg, ich stehe für 50 Leute gerade, die kommen, egal was passiert. Und Marys Fanclub sitzt in Duisburg. Und dann haben wir gesagt, das ist ja geil, dann haben wir ja schon 150. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir die Premiere in Duisburg. Das war wirklich der Grund, weil Mary und ich, wir haben uns 5 Vorstellungen versprochen. Eine in Duisburg, 3 in Hamburg im Schmidt. Und zwar deswegen, weil Corny Littmann gratis die Regie gemacht hat. Dann hat er gesagt, dann spielt er aber 3-mal in meinem Bums hier. Und dann haben wir gesagt, gut. Und eine in Köln, weil Mary viele Freunde in Köln hat und weil da der WDR sitzt. Und das ist für Mary wichtig gewesen vor 10 Jahren. Und dann haben wir gesagt, gut. Die 5 spielen wir und wenn keiner kommt, ist scheißegal, die haben wir uns wirklich, das ist so, bei Mary im Wohnzimmer in die Hand versprochen und haben gesagt, die ziehen wir durch.
Aber nun hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, das werden dann über 200.000 Leute sein, die eure Show gesehen haben, werden weit über. Und du sagst, ihr habt eigentlich ja noch Lust da drauf. Warum dann trotzdem Schluss? Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass nach dem Dezember dann doch wieder alle auf euch zugehen und sagen, komm, Kinders, ja, dann macht ihr jetzt mal ein Jahr Pause, aber also dann irgendwann habt ihr doch wieder Lust und dann ziehen wir durch die großen Mehrzweckhallen, ne, mit 12.000 Leuten und so.
Also erstmal ist es so, wie gesagt, wir haben da tatsächlich schon mal gemacht und haben dann festgestellt, wir haben diesen Esel zu früh vom Eis geholt und haben dann kam Corona und all sowas. Ja. Aber dann haben wir ja reichlich Vorstellungen gemacht, sogar vom zweiten Teil, so wird es am Ende des Jahres sein, mehr als vom ersten. Aber Mary und auch ich werden nicht jünger und zweitens ist es so, es ist doch viel schöner aufzuhören, wenn die Leute sagen, das ist aber schade. Und zwar aus folgendem Grund, ich stelle mir da vor, dass irgendwann irgendjemand von den jüngeren Kollegen, über die wir vorhin gesprochen haben, die wissen wollen, wie viele Laughs per Minute diese Show hatte. Wenn die sich dann hinstellen und sagen, dann mache ich das jetzt und zwar mit irgendjemand, mit Vicky Leandros, jeder wird sagen, ja, aber das ist doch Trepper und Roos. Und ich glaube, diesen Zustand finden Mary und ich sehr schön, dass wir damit ein Genre zumindest auf längere Zeit geblockt haben. Da wird jeder sich dran messen lassen müssen. Und wir glauben bei aller Bescheidenheit, dass das erstmal erreicht werden muss.
Klare Ansage, lieber Wolfgang. Aber das Thema Schlager spielt ja in deinem Soloprogramm nicht mehr so eine große Rolle wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Mhm. Es wird aber in Zukunft immer einen Teil da geben oder ist das Thema irgendwann für dich auserzählt? Weil du sagst, ich habe auch jetzt eigentlich alle Höhepunkte des schrecklichen Schlager-Streins.
Das denkt man, aber es gibt immer dann nochmal irgendwo so eine
Schatulle,
ne? Box und dann sagt man, was ist das denn? Ich habe vor anderthalb Jahren mal mit Verstand das Lied Taxi nach Paris gehört und habe dann ausgerechnet bei den heutigen Taxipreisen, was das wohl kostet. Und da muss man sagen, dieser Kerl hat sie ja nicht alle. Warum fliegt der denn nicht? Und das hört nicht auf. Und um ehrlich zu sein, wenn Leute in mein Programm kommen, dann erwarten die auch ein paar Minuten in dieser Richtung. Und ich möchte ja nicht jemand sein, der die Leute enttäuscht. Also ein paar Minuten Schlagerschimpfen muss sein, aber bei weitem nicht mehr so viel wie sonst. Und man muss auch zugeben, die aktuellen Sachen kann man kaum nehmen, weil die nicht mehr den Bekanntheitsgrad haben, wie ein Titel von Chris Roberts. Du kannst heutzutage nicht irgendeine aktuelle Nummer von Andrea Berg nehmen, die kennt keiner.
Hm. Ja, ist so. Also es sind einfach dann doch die 70er, das sind die Ikonen des Schlagers, ne? Ja. Also,
oder was danach kommt, muss schon sehr breit gefächert sein. Und natürlich, die Flippers gehen auch immer. Großartige Musiker.
Diesen Hass hast du auch mal einen besonders tiefen Platz in deinem Herzen. Eine kleine Zeitreise. Was hat dich in deiner Kindheit ganz besonders genervt?
Genervt haben mich Leute, die mich nicht draußen haben spielen lassen. Wenn wir Fußball spielen wollten, dann kam immer so ein Aufseher vom Kupschen Wohnungsbau und der darauf geachtet hat, dass man nicht auf den Rasenflächen Fußball spielt. Und der hatte den unschönen Namen der Wiesenschreck. Und
Name
wurde sich gegenseitig vorgewarnt. Die haben mich sehr genervt. Und ansonsten habe ich Glück gehabt. Ich konnte spielen und zwar so, wie man das heute vielleicht gar nicht mehr so macht. Aber da wurde Fangen gespielt und Fischer, Fischer, welche Fahne weht heute und Verstecken und Fußball, 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 Fußball. Mhm. Und das war relativ einfach. Man ist vor die Tür gegangen, waren immer viele Kinder da. Und wenn einer mal nicht da war, das fiel gar nicht auf, weil es waren immer 10, 15 Kinder, die da spielen wollten. Und alles war Gott gegeben, man musste rein, wenn die Straßenlaternen angingen und die gingen auch damals an, wenn es gedämmert hat, nicht wie heute erst mitten in der Nacht. Und da wussten wir dann, als wir ein bisschen älter waren, auch mit welchem gezielten Tritt man dafür gesorgt hat, dass die nicht anging. Und dann ging die nochmal 10 Minuten aus. Und ja, das war einfach.
Und deine Eltern, für was bist du denen besonders dankbar? Weil Eltern sind ja ein sehr prägender Faktor dem meisten Leben der meisten Menschen. Es gibt natürlich auch andere Schicksale, wenn man entweder halbwaise ist oder man hat schnell den Kontakt zu den Eltern verloren. Aber wie war das bei dir? Also für was bist du deinen Eltern im Rückblick ganz besonders dankbar?
Also ich mache sofort einen Einschub, weil ich bin meiner Tante und meinem Onkel am meisten dankbar. Ich habe zu Hause gewohnt, aber der Einfluss meiner Tante war riesengroß und ich habe, weil meine Mutter krank war in den Jahren, als ich 12, 13, 14, 15 war, bei meiner Tante und bei meinem Onkel gelebt. Und wenn jemand wissen will, wie meine Tante war, dann kann er mich angucken. So war meine Tante und mein Onkel war ein hochpolitischer Mensch. Und meine Eltern, als ich dann mit 15 zurückkam, war ich eigentlich erwachsen. Und so war ich immer sehr froh. Man hat es auch gemerkt, mein Bruder und ich, wir waren so unterschiedlich. Mein Bruder ist bei meinen Eltern groß geworden und ich bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Und das hat sich massiv bemerkbar gemacht. Okay.
Inwiefern? Also ihr seid komplett anders vom Temperament oder von der ganzen Art,
ich glaube, von Anfang an habe ich mir selten alles gefallen lassen. Ich habe mich nicht in die Ecke gesetzt und gesagt, ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich habe versucht, auch beruflich öfter das Ruder in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich ändere jetzt was oder ich merke, ich komme hier nicht voran, das ist nichts für mich. Und dann habe ich das auch gelassen und bin da auch Risiko gegangen. Aber da waren große charakterliche Unterschiede und ich führe die darauf zurück.
Und hast du gesagt, dein Onkel war auch hochpolitisch? Ich habe gelesen, dein Vater hat dich aber auch schon politisch geprägt, ne? Also der hat dich zu Nachrichten hingeführt und hat dafür gesorgt, dass du mal, ne? Junge, guck mal Tagesschau, ne?
Ja, Tagesschau wurde geguckt, aber auch da war bei meinem Onkel noch mehr. Ich kann mich daran entsinnen, waren ja beides Stahlarbeiter. Dann kam ich von der Schule nach Hause und dann lief eine Bundestagsdebatte. Und dann hat mein Onkel gesagt, jetzt setz dich hier hin und guck.
Wo man da erstmal denkt, oh mein Gott.
Und dann habe ich geguckt. Und dann hat er immer gesagt, alle 5 Minuten darfst du mir 2 Fragen stellen. Das schult ungemein. Zum einen überlegst du, was du wirklich fragen sollst, versuchst dir den Rest dann zusammenzureimen und du hörst hin. Weil wenn ich keine Frage hatte, hat er mir eine gestellt. Und wenn ich dann keine Antwort hatte, war der sauer. Das wollte ich nicht. Also, und mein Onkel war Kommunist und das hat dazu geführt, dass er dir die Sachen auch erklären konnte und sagen, auch konträr zu dem, was allgemein die Meinung war. Da habe ich viel von übernommen.
Ja, auch dein Vater war ja auch sehr sozial engagiert, insofern, dass er auch ein Betriebsrat war im Unternehmen. Also das prägt ihn ja auch. Ne? Also
ja, der war in der IG Metall und jahrelang im Betriebsrat bei Krupp. Und ich glaube, das war eine der größten Schweinereien, die ich ihm angetan habe, dass ich damals in die konkurrierende Gewerkschaft eingetreten bin, in die deutsche Angestelltengewerkschaft. Ich glaube, das hat er mir bis heute nicht verziehen. Aber ja. So ist es.
Aber du bist darüber hinweg, er hat dich ja mehr oder weniger dazu genötigt, dass du eine kaufmännische Ausbildung machst, ne? Und da hattest du eigentlich erst gar keinen Bock drauf. Ne? Und hast du es so gemacht, weil Vater hat das so gewollt, ne? Oder wie war das?
Mein Opa war bei Krupp, mein Vater war bei Krupp, mein Bruder war bei Krupp. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Und ich habe gesagt, ich möchte Journalist werden. Die haben mich angeguckt, als wäre ich nicht ganz dicht. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt machst du erstmal eine Lehre bei Krupp. Und dann habe ich mich da beworben und habe extra Rechtschreibfehler in die Bewerbung gemacht, in der Hoffnung, dass die mich dann nicht nehmen. Das hat die gar nicht interessiert. Ich wurde zu dem Vorstellungstest eingeladen oder diesem Eignungstest, so nannte man das. Und ich hatte die große Befürchtung, dass man meinen gar nicht so genau anguckt. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass das so war. Ich habe 3 Tage später habe ich den Ausbildungsvertrag da liegen gehabt. Und den habe ich dann unterschrieben. Also, und ich wollte das nicht. Ich wollte, auch danach wollte ich nur weg von Krupp. Dann war ich woanders und bin immer noch in diesem Beruf geblieben. Und ich war kreuzunglücklich damit.
Ja, aber insofern ist es doch toll, wenn dann das Leben dann andere Prioritäten schlägt, ne? Und man dann doch irgendwie ganz andere, weil du hast ja eine sehr spannende Vita. Wolfgang, mit was für einem Gefühl erfüllt es dich, wenn du darüber vielleicht mal in kurzen Momenten nachdenkst, dass du dich jetzt in der dritten Lebensphase, also in der finalen dritten Lebensphase deines Lebens befindest und dass die Zeit auch immer schneller läuft? Zumindest geht mir das auch schon so. Also ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr rast die Zeit. Und man hat dieses Gefühl, es liegt jetzt schon mehr Lebenszeit hinter mir als vor mir. Mit was für ein Gefühl erfüllt dich das, wenn du drüber nachdenkst?
Ich denke da häufig drüber nach und ich denke gar nicht so weit. Ich werde in wenigen Tagen 63 und ich habe mich mal hingesetzt und mir angeguckt, wie das in der Familie so ist. Niemand aus meiner Familie ist älter geworden als 66. So dass ich 2028 sagen kann, hier steht der Rekordhalter. Und das macht mich mitunter sehr nachdenklich. Es ist vollkommen wurscht. Bruder, Vater, andere wichtige Menschen in meiner Familie. Niemand ist älter als 66 geworden von den Männern. Und das macht einen nachdenklich.
Logischerweise, weil ich komme auch deswegen auf die Frage, ich habe zur Vorbereitung da ein sehr schönes Gespräch mit Gregor Gysi gesehen und da gibst du ja zum Abschluss auch an Performance von deiner sehr nachdenklichen Seite, von der ruhigen Seite und da stellst du dann die Frage.
Ich habe das noch nie gesehen.
Sehr schönes Interview. Und wie lange noch? Also du weißt, das ist ja noch nicht so lange her, ich glaube vor einem halben Jahr. Wie lange noch ist das, was du fragst? Die Frage nach der Zeit, die wird irgendwann wichtig.
Ja.
Ist das Bewusstsein auch bei dir da, dass das es von heute auf morgen sich eben auch ganz rapide ändern kann?
Ja.
Also ich nehme jetzt mal an, dein Bruder ist ja nicht, der ist an Krankheit wahrscheinlich gestorben.
Ja.
Also es sind ja alles dann Schicksalsschläge. Verdrängt man das oder weil du sagst, du beschäftigst dich damit, aber es macht das Leben ja schwerer, weißt du, weil du hast ja so ein tolles Leben gerade und das läuft doch alles super und man kann auch nicht über sowas nachdenken.
Doch, ich kann auch nur jedem empfehlen, darüber nachzudenken, weil ich im Bekannten- und Freundeskreis derjenige bin, der mittlerweile mit einem missionarischen Eifer immer wieder sagt, lasst uns, ich beziehe mich da immer mit ein, lasst uns aufhören, Sachen zu verschieben oder zu sagen, ach, das machen wir nächstes Jahr oder das passt jetzt nicht, in 2 Jahren ist ja dann dieses oder jenes. Ich habe so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass man denkt, hätte ich doch die eine Gelegenheit, wo man das und das gemeinsam hätte machen können, hätte ich doch gemacht, weil jetzt geht es gerade gar nicht und vermutlich geht es irgendwann überhaupt nicht mehr. Die Erfahrung habe ich so oft gemacht, dass ich bin im Bekanntenkreis immer der Älteste, wirklich immer dazu auffordere zu sagen, wir machen das jetzt, Schluss mit der Aufschieberei. Ich kann ein lächerliches Beispiel vielleicht sagen. Wir wollten seit 5 Jahren nach Wien, um mit 2 Freunden aus Duisburg, wollten wir nach Wien, um uns das Grab von Udo Jürgens anzugucken. Und dann ging es wegen Corona nicht, dann ging es deswegen nicht und dann hatte ich einen Termin und dann ging dies nicht und so weiter. Dieses Jahr, am 30. September, wäre Udo Jürgens 90 geworden, werden wir da hinfahren. Und wir haben das geblockt und wir machen das. Ich bin der, der gesagt hat, Schluss, wir machen das jetzt. Und da gibt es ein paar Sachen, da gehe ich denen unglaublich mit auf den Sack. Das weiß ich. Aber ich weiß, dass ich recht habe.
Ja, weil auch das sagst du in diesem kurzen Ausschnitt bei dem Abschluss von dem Interview mit Gregor Gysi, dass am Ende des Lebens sich die meisten ja immer wünschen, sie hätten mehr Zeit gehabt. Zeit für Dinge, die sie wirklich im Herzen tragen, die sie erfüllen.
Ich kenne niemanden, der sagt, hätte ich mir doch mal das und das Auto gekauft. Jeder sagt, hätte ich doch mal mehr Zeit mit meinen Eltern verbracht. Hätte ich doch mal den Opa gefragt, wie das eigentlich wirklich damals zustande gekommen ist. Oder ganz banale Sachen, das wissen viele nicht. Manche Leute wissen nicht, wie ihre Eltern zueinander gefunden haben, wie die sich kennengelernt haben, wo, ob die mal eine Krise hatten und wenn ja, wann. Fragen, Fragen und alles hinterfragen. Ich finde das elementar wichtig und mit jedem Tag, den ich älter werde, ärgere ich mich, weil ich irgendeine Sache immer noch nicht in Angriff genommen habe.
Aber da ist ja jetzt eine große Ambivalenz wahrscheinlich in deinem Leben, weil du liebst, was du tust, aber du hast ja eben auch einen Terminkalender aus der Hölle, ne? Also du hast auch im Vorgespräch mir erzählt, dass du jetzt ja diese zwei Programme hast, einmal mit Marriott, dann ein eigenes Solo-Programm, dass du manchmal in der Woche viermal auf der Bühne stehst und da wie oder noch mehr, aber wie ist das dann auch so manchmal, dass es in deinem Kopf rumschwebt und sagt, so, dann nächstes Jahr wird dann aber jetzt auch mal irgendwie mehr Zeit für mich und ich möchte mit lieben Menschen reisen und wann denn ich jetzt?
Hab ich's. Ja, ich weiß, es fällt bei mir nicht so auf, aber es gab ein Jahr, da habe ich über 300 Auftritte gemacht und da bin ich mittlerweile weit von entfernt. Ich habe mit dem Karneval aufgehört. Das war die anstrengendste Zeit des Jahres. Also wenn du 9 Auftritte an einem Tag machst, a 25 Minuten,
Wahnsinn.
Von 9 verschiedenen Publikumreaktionen und das ist, also da lernst du Disziplin, verdammt nochmal, aber wirklich. Und das mache ich nicht mehr. Ich mache diesen Jahresrückblick nicht mehr. Ich höre Ende des Jahres mit Nuttenkoks, mit Mary auf. Und mein Ziel ist es, ich möchte irgendwann so zwischen 50 und 100 Sachen im Jahr machen und dann soll gut sein. Und mit meinem besten Freund, der zugleich, das ist mein großes Glück, auch mein Agent ist, werden wir das umsetzen. Und er wird darauf achten, weil er sagt, aber sonst kommen wir ja immer noch nicht nach Liverpool, um da ein Fußballspiel zu gucken, haben wir doch gesagt. Und diese Sachen sind mir natürlich nicht mit Arroganz, sondern mit Demut jetzt möglich. Und ich muss nicht mehr jedem Auftritt hinterherrennen.
Aber musstest du dich jetzt dazu selbst konditionieren, dich zwingen, weil du liebst ja, wie gesagt, das, was du tust. Und ich glaube, das ist bei dir dann ja so eine Art Automatismus, dass man dann sich dann auch zuknallt. Und war das ein Learning? War das ein Lernprozess, dass du das?
Es war ein Lernprozess, aber um ganz ehrlich zu sein, weil ich das nicht mehr schaffe. Ich schaffe nicht mehr 9 Auftritte in der Intensität beim Karneval an einem Abend. Ich singe nicht, ich stehe da nicht und singe. Das ist einfacher, als wenn du mit großem Engagement da stehst und dich eine halbe Stunde aufregst, weil die Leute das sehen wollen und die Leute beschimpfst, die da sitzen. Und das schaffe ich nicht mehr. Und ich schaffe auch nicht mehr 6 Auftritte pro Woche, das schaffe ich vielleicht 5-6 Wochen noch, aber nicht mehr wie früher jede Woche. Das kostet zu viel Kraft und die habe ich dann nicht mehr.
Aber es ist doch toll, dass du dann auch so auf dich, auf deine innere Stimme hören kannst, weil es gibt ja Menschen, die hören das zwar, aber sie machen es trotzdem, weil sie sagen, nein, ich liebe mein Publikum liebt mich und ich möchte alles geben und das schaffe ich irgendwie.
Das ist auch alles gut und schön, aber ich habe den großen Luxus, dass ich sagen kann, ich darf auch Sachen ablehnen. Wenn du anfängst, bist du für jeden Auftritt dankbar und wenn irgendwo einer sagt und hier gibt es 80 €, aber du musst da hinkommen und rechnest noch die Reisekosten ab und du machst es trotzdem. Das geht. Aber das geht nicht 20 Jahre und länger. Dann schaff, und wenn das dann immer noch so wäre, muss man ehrlich sein, dann hast du auch was falsch gemacht.
Stimmt es eigentlich, dass dein Opa die Uhr meistens 5 Minuten vorgestellt hat? Aber das fand immer. Ich so charmant. Also weil immer. Warum?
Ja, weil er dann gesagt hat, dann kommst du nicht zu spät. Und du bist auch nicht aufgeregt, weil du weißt, ach, die geht ja vor.
Du hast immer noch deine 5 Minuten.
Du hast ja noch ein paar Minuten, ist nicht so schlimm. Hat er wirklich gemacht, immer. Die ging immer 5 Minuten vor.
Wo wir gerade über das Thema älter werden reden, gestatte mir eine sehr persönliche Frage zu dem Thema Tod und Loslassen. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder ist das für dich gar kein Thema? Und du sagst, nein, wir haben dieses eine Leben und das war's dann, wenn wir gehen müssen.
Ich für mich glaube das. Hm. Aber wenn ich betroffen bin und wenn jemand, der mir nah am Herzen ist, geht, dann ertrage ich das nicht, wenn ich nicht sage, ich weiß, mit wem der jetzt da oben sitzt und trinkt. Ich weiß, was sie ihm gerade erzählt. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich wie viele andere auch in der Trauer ersticken, dann kann man das nicht. Mhm. Ich bin kein gläubiger Mensch und was mit mir passiert, ist mir relativ egal. Ich habe einen Organspendeausweis und die Leute können mich auseinandersäbeln. Alles, was zu gebrauchen ist, sollen sie sich nehmen. Aber wenn ich hier bin und jemand anders ist gegangen, dann brauche ich dieses Gefühl, dass es irgendwie weitergeht. Und wenn ich nur sage, die sitzt jetzt da oben und denkt, der ist doch bekloppt, da bin ich froh drum. Und das mache ich auch. Das brauche ich auch.
Welcher Wendepunkt in deinem Leben hat dich im Rückblick besonders geprägt?
Sicherlich der Wechsel der Schule. Wenn man das in der Jugend sieht, ich bin vom Gymnasium gegangen, weil meine Leistungen in Latein so waren, dass man, wenn man mein Heft gesehen hat, der Meinung war, ich habe in Rot geschrieben und die anderen haben in Blau ein paar Notizen gemacht. Ich habe nie was anderes als eine 6 in Latein gehabt. Ich kann es bis heute nicht und es ist mir auch scheißegal. Aber dann habe ich die Schule gewechselt, bin vom Gymnasium zur Realschule gegangen und bin dann das erste Mal in meinem Leben in eine Clique gekommen und war dann, hatte dann die großartige Gelegenheit, über meine Mathelehrerin einen tollen Mann kennenzulernen, Nikolaus Schneider, der später Chef der Evangelischen Kirche Deutschlands war. Und ich habe die per Zufall wieder getroffen. Das war ein unglaublicher Zufall, nämlich in einer NDR Talkshow. Da waren die zu Gast und ich auch. Und dann habe ich irgendwann gefragt, wer ist denn da noch? Macht man ja so im Vorgespräch. Und da haben die gesagt, ja, und werden Sie nicht kennen? Da habe ich gesagt, die werde ich nicht kennen. Ich sage, dann stellen Sie dem mal das und das Bier hin und ihr auf gar keinen Fall das und das. Und da haben die gesagt, ach, Sie kennen sich. Da habe ich gesagt, niemand hat öfter auf deren Kinder aufgepasst als ich.
Das ist lustig.
Und das stimmte. Und da habe ich ihm das gesagt, dass dieser Mann mich sehr geprägt hat. Der hat meine Kriegsdienstverweigerung geschrieben. Und das ist ein toller Mann. Und Anna ist eine tolle Frau, die versucht hat, mir die Geheimnisse der Geometrie beizubringen und daran bitterlich gescheitert ist, pädagogisch komplett versagt hat.
Immerhin hat sie es versucht.
Sie hat es versucht, ja. Sie war sehr bemüht. Und nein, im Ernst, da habe ich Glück gehabt, dass ich dann auf die andere Schule ging und mit Leuten zusammen war, die mich in meinem Querdenken gefüttert haben und gesagt haben, mach das ruhig, hör auf mit den Wölfen zu heulen und die mir Möglichkeiten gegeben haben, mich da auszuprobieren. Und das Einzige, was immer nicht passte, war mein Beruf.
Was war die radikalste Entscheidung, die du getroffen hast? Du hast mir ja nun erzählt, es war ein Sprung ins lauwarme Wasser. Insofern war ja dieser Wechsel zur Kabarettbühne gar nicht so radikal. Aber gab es irgendeinen anderen radikalen Schluss?
Der größte Schritt, wo ich am meisten Schiss hatte, war sicherlich, als ich als Industriekaufmann hauptberuflicher Handballmanager wurde mit einem Gehalt, wo klar war, davon kann ich nicht leben. Es sei denn, es gelingt mir, Akquise zu machen und Werbung zu holen und so weiter und so fort. Aber ich wollte unbedingt da weg. Das war der erste Grund. Und der zweite war, ich wollte unbedingt dahin. Das sind wirklich 2 Gründe. Und dann habe ich das gemacht, was ich immer im Leben gemacht habe. Ich habe so viel gearbeitet und alles von Grund auf gemacht, damit auch niemand ansatzweise auf die Idee kam, mir zu erklären, was ich da mache. Und Das war gut. Der Schritt war von allen Sachen sicherlich der mit Abstand mutigste.
Und du hast da ja auch super viel Lust zu gehabt, aber im Nachhinein war es dann einfach too much. Du hast zu viel Gas gegeben. Ne? Also du bist einfach, das hast du einfach nicht aushalten können, weil einfach zu viel das
Ganze. Also heute würde man sagen, das war ein Burnout. Ich hab 16 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Ich habe ständig Konflikte gehabt. Ich wusste nicht mehr, welcher Wochentag ist. Ich wusste, ob wir spielen oder nicht. Aber ob Freitag oder Montag war, das wusste ich nicht mehr.
Das ist natürlich dann Alarmstufe Rot.
Ja, hat man damals nicht so gesehen. Nein.
Kannst du gut mit dir alleine sein?
Ja, viel besser als fast alle glauben. Und manchmal ärgert mich das, dass die Leute das nicht glauben. Es gibt sogar Phasen, da muss ich alleine sein, sonst werde ich verrückt. Ich sehe jeden Tag auch neue Gesichter, neue Namen, neue Eindrücke. Und da bin ich froh, wenn ich mal für mich bin und Sachen sacken lassen kann. Ich ärgere mich oft darüber. Du hast vorhin gesagt, du hast ein tolles Leben und aufregend. Ja, das ist auch so. Aber ich habe manchmal gar keine Zeit, Sachen sacken zu lassen. Dann war ich eine Woche in Mexiko und habe da eine Schule mit eröffnet bei Fly and Help und komme dann zurück und habe dann einen ungewöhnlichen Auftritt, meinetwegen in Nettetal, und danach trete ich irgendwo in Lübeck auf und dann sitzen in der ersten Reihe Zuschauer, die extra für mich MSV Duisburg Klamotten anziehen, und das möchte man dann ja alles mitteilen, aber das ist so viel. Dann hast du dann 2 Tage später, wenn du dann wieder bei Bekannten bist, dann sagen die, und was ist bei dir so? Ja, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, und dann will ich die auch nicht langweilen. Und dann ist es auch schon wieder weg. Aber man verarbeitet das gar nicht in Ruhe. Mir hat mal ein guter Freund gesagt, was du in einem Monat erlebst, das ist für andere ein Jahr. Und das stimmt. Aber man hat mitunter nicht mehr die Zeit, das zu verarbeiten. Und deswegen sitze ich gerne mal alleine in der Ecke, auf dem Sofa oder sonst wo, und bin ganz für mich, und auch wenn die Leute sich da gar nicht vorstellen können, das ist so, und dann mache ich Radio aus, Fernseher aus, alles aus,
also
aus,
aus. Du auch gar nicht berieseln, dann bist du einfach mal so und heust
dann
nicht
rein
und genießt die Stille.
Und guck auf den Fluss, wenn es geht, und freue mich daran, an Sachen denken zu können, die schon ein bisschen her sind, oder ich überlege, was man in der Zukunft anders macht.
Nun wirkst du natürlich auf der Bühne sehr straight ahead, sehr stringent und auch sehr stark, finde ich, im positiven Sinne. Steckt in dir zuweilen auch mal ein sehr melancholischer Mensch, ein Mensch, der auch Schwermut zulässt, weil das verdrängen ja viele. Ne? Also viele haben Angst vor diesen Gefühlen.
Es gibt keinen, der auf der Bühne steht, der das nicht hat. Jede und jeder, der sagt, das gilt für mich nicht, lügt. Es ist immer so. Und gerade bei den Leuten, wo viel gelacht wird, steckt eigentlich immer die Tragik schon mit drin. Harald Schmidt hat mal gesagt, Komik ist Tragik plus Zeit. Das hat er in einer ganz schlimmen Situation gesagt, nämlich nach den Anschlägen von 9/11, wo er von sich aus ja gesagt hat, wir machen 2 Wochen keine Sendung, das geht nicht. Und nach einem Dreivierteljahr den ersten Gag darüber gemacht hat und das hochintelligent erklärt hat, warum er der Meinung war, dass das jetzt ging. Den Satz habe ich mir gemerkt. Komik ist Tragik plus Zeit. Und diese Wurzel steckt in jedem, der auf die Bühne geht. Also jedenfalls in meinem Genre.
Und ich frage das nach dieser Geschichte mit dem, dass du auch gerne mit dir alleine bist. Ist es dann nicht auch dann in diesen Momenten häufig so, dass man sich eben auch mal diesen Momenten tatsächlich auch mit der Trauer hingibt und diesen inneren Gefühlen? Ne? Weil es sind ja
natürlich
auch viele Dinge, die einen belasten und die auch dann in dem Wahnsinn, auch dem positiven Wahnsinn des Alltags verloren gehen, weil es dann zugedröhnt wird durch den Stress.
Seit ein paar Jahren gehe ich hin, und wenn sowas ganz besonders ist, dann verarbeite ich die Sachen in den stillen und ernsten Texten, die ich auf der Bühne mache. Ich mache aber die Erfahrung, dass ich da manchmal zu mutig bin. Kann man ruhig erzählen. Ich habe einen Tag nach dem Tod meiner wirklich heißgeliebten Tante, habe ich an dem Abend, als sie starb, einen Text geschrieben, und den wollte ich am Premierentag als Zugabe spielen und bin gescheitert. Ich konnte nicht weitersprechen. Und so habe ich häufiger Texte, wo ich weiß, die Leute sagen, und da hat er sich was ausgedacht, die sind 1:1. Und das wissen die Leute Gott sei Dank nicht, sonst würden sie mich ja noch mehr drauf ansprechen. Aber das sind immer die Texte, die den Leuten im Kopf bleiben. Darauf werde ich angesprochen, nicht auf eine Klamauknummer, wo ich sag, meine Freundin möchte, dass ich joggen gehe und warum ich das nicht tue. Das ist lustig, das ist gebaut, das ist Handwerk. Ich weiß, wie man so eine Nummer schreibt. Aber die anderen Sachen, das erkennt man daran, dass die meistens, da gibt es keinen Text. Das habe ich nur in meinem Kopf. Den schreibe ich auch nicht auf, weil wenn ich den schreibe, ist zu viel. Ja, ja. Und den habe ich nur in meinem Kopf und das funktioniert. Aber natürlich gibt es immer Situationen, wo man sagt, das ist zu viel.
Dann hast du ein Lebenskredo unter den Tausenden, die es gibt. Kannst du irgendein spontan sagen, was für dich mal ganz gut passt?
Ja, ich habe mal in einem anderen Interview gesagt, wenn ich auf die Frage mal irgendwann Carpe Diem sage, dann soll bitte jemand kommen und mir eine Axt in den Schädel jagen.
Dann tu es nicht.
Weil das ist wirklich, aber auch eine Sache, an die ich denke, ist, ich bin mal auch in einem Gespräch gefragt worden, wenn ich die Zeit hätte, ich dürfte ein Riesenplakat irgendwo hinstellen. Und ich darf darauf schreiben, was ich will. Was würde auf diesem Plakat stehen? Und da habe ich gedacht, boah, das ist aber eine Frage. Ja, ja. Und ich habe mich selber gewundert. Ich wusste die Antwort nach 5 Sekunden. Und ich habe gesagt, auf dem Plakat muss stehen, denkt nach. Und das empfehle ich jedem. Und ich finde, damit kann man nichts falsch machen.
Ich sag nur auch Bildung nochmal rausgesendet. Ne? Also es gibt nichts Wichtigeres als Bildung.
Nein, das ist das Wichtigste, weil das Schlimmste, was momentan
da hängt unser Leben von ab.
Ja, absolut. Und momentan sind es sehr düstere Zeiten für die Bildung, muss man mal einfach feststellen.
Wenn du jetzt auf deine Lebensjahre zurückblickst mit dem, was du so alles erlebt hast, was waren da für dich die Essenzen, dass du heute sagen kannst, ich mag mein Leben und ich führe ein zufriedenes Leben? Glück ist flüchtig, deswegen sage ich nicht glückliches Leben, aber ich führe ein zufriedenes Leben.
Glück ist ein Momentaufnahme. Ja. Und ich bin zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass ich das machen kann, was ich kann. Ich glaube, dass ich das, was ich auf der Bühne tue, ganz gut kann. Und ich hatte früher immer das Gefühl, dass das, was ich mache, um auch da Geld mit zu verdienen, dass ich das nicht gut kann. Und das war auch so, weil ich da kein Herzblut reingelegt habe. War mir als Stahlverkäufer, der ich war, wenn ich ehrlich bin, war mir das scheißegal, ob ich 3 Tonnen oder 4 Tonnen verkauft habe. Das war mir wurscht. Und ob das alles funktioniert hat mit der Lieferung, das war mir scheißegal. Wenn ich jetzt weiß, ich habe um 18 Uhr Soundcheck, dann bin ich um 18 Uhr beim Soundcheck und dann wird das so lange gemacht, bis das in Ordnung ist, bis ich sagen kann, da kommen gleich ein paar hundert Leute und die zahlen da Geld für, die haben verdammt nochmal ein Recht, das Bestmögliche zu sehen. Manchmal ist das Bestmögliche nicht das Beste, aber wenigstens das, was man beeinflussen kann, muss man machen. Muss ich machen und muss ich auch durchsetzen. Da habe ich dann das Gefühl, das macht mich zufrieden, wenn die Leute dann rausgehen. Und ist so ein läppscher Satz. Aber wenn die Leute rausgehen, beim Rausgehen sagen, danke für den schönen Abend, dann bin ich sehr zufrieden.
Aber das ist eben auch ein großes Geschenk, wenn man diese Zufriedenheit durch das, was man beruflich tut, ziehen kann. Ne? Und das wünschen sich ja viele und erreichen das aber nie im Leben, ne? Weil sie eben Dinge tun, die sie hassen oder nicht mögen, weil den scheißegal sind, wie als zu Stahl verkauft.
Ich weiß, ich habe es jahrelang selber gemacht. Es ist kein Lippenbekenntnis, wenn ich sage, ich weiß, ich habe es gemacht, jahrelang.
Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
Meinem 18-jährigen Ich würde ich sagen, sieh zu, dass du immer ein bisschen Geld zur Seite legst. Es ist leider wichtiger, als du 18-Jähriger glaubst. Und sieh zu, dass du verlässlich bist. Dass sich jeder so auf dich verlässt, dass man das gar nicht erst anzweifelt. Und alles andere, vertrau den Leuten, die ein paar Winter mehr auf dem Buckel haben.
Wolfgang, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit, viel Energie für die kommenden Monate, die wild werden mit dem Programm Mehr Nutten, mehr Koks, Scheiß auf die Erdbeeren und mit der Tour 2024. Danke, dass du heute da warst.
Ich möchte mich auch bedanken für das ungewöhnliche Gespräch. Ich habe das jetzt gar nicht als Interview empfunden und für das Einfühlsame, was du rübergebracht hast. Dadurch habe ich ein paar Sachen gesagt, die ich sonst sicher nicht erzählen würde. Vielen Dank.
Das nehme ich als sehr großes Kompliment. Vielen Dank, Wolfgang.
Gerne.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.